Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stilbruch. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hamburger Barlegende Uwe Christiansen. Ahoi Uwe.
Ahoi Lars, hallo.
Lieber Uwe, dein Lieblingsverein Schalke 04 spielt schlecht. Die Umsätze sind dank Corona auch eher bescheiden. Was macht dir derzeit Spaß?
Das ist eine sehr interessante Frage. Was macht mir, nicht mal der FC St. Pauli macht mir Spaß. Auch die kriegen es auf die Reihe. Also momentan habe ich dunkle Wolken, ja. Also so richtig was Spaßiges finde ich gerade nicht.
Bist du denn trotzdem ein Optimist? Muss man ja als Unternehmer in der heutigen Zeit schon sein, ne?
Ja, Gott sei Dank bin ich Optimist und ich habe gerade heute ein schweres Gespräch mit meiner Bank hinter mir, weil wir werden nicht drum rumkommen, uns mit Krediten zuzuschütten, denn ich gehe mal davon aus, die stärkste und härteste Zeit liegt noch vor uns, denn es rollt noch nicht so an.
Ihr habt jetzt seit, ich glaube, knapp 2 Wochen wieder auf. Wie entwickelt sich das denn? Wie ist denn das Verhalten der Kunden?
Sehr zurückhaltend. Also der erste Tag, wir sind ja sehr überrascht worden von der ganzen Situation, dass wir wieder eröffnen durften und haben dann auch eröffnet. Und ich glaube, genauso überrascht sind die Gäste auch. Es ist sehr zurückhaltend. Sie sind sehr verunsichert. Sie stehen in der Tür und wissen nicht, wie sie eintreten dürfen, ob Maske auf oder nicht Maske auf. Und wenn sie dann drin sind, sind sie eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, wieder ganz normal. Dann fühlen sie sich mit einmal wohl. Und ich muss auch sagen, dass die Gäste sehr gut verzehren und auch sehr großzügig sind, auch unserem Personal gegenüber mit dem Trinkgeld, weil sie eigentlich merken, dass wir mit dem Arsch an der Wand stehen, ja. Aber die Umsätze sind grausamst schlecht.
Gilt das nur für dich, wo man dem gepflegten Alkoholkonsum frönt, oder hörst du aus der Nachbarschaft das auch von anderen mit Restaurants und so weiter?
Das ist überall genau gleich. Es mag immer mal eine kleine Ausnahme geben, aber wir alle haben auch den Montag und Dienstag in der Woche hier in meinem Umfeld, Fischmarkt, Elbe, ist es genau das Gleiche. Ich habe ja momentan auch ein bisschen Zeit und gehe da mal lange spazieren und sehe dann große Restaurants, in denen nicht ein einziger Mensch sitzt, ja. Leider.
Was tut ihr dagegen? Also ihr habt ja eine sehr, sehr starke Lobby, vor allen Dingen natürlich auf St. Pauli und auch die Gastronomie. Ist das ein größerer Zusammenhalt, als du ihn bisher kanntest?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja das Glück, einmal dem Deutschen Leaders Club anzugehören. Das ist eine Formation von innovativen Gastronomen hier in Deutschland. Bekanntester Mann bei uns ist sicherlich Tim Melzer, die sehr viel Lobbyarbeit für uns machen. Wir hatten eine hervorragende Betreuung über Peter Kämmerer von der IG St. Pauli, der sofort nach Ausbruch dieser Krise eine Gemeinschaft gegründet hat und uns versorgt hat mit allen Informationen aus dem Senat, aus dem Staat, über die Versicherung, was man machen kann. Das gegenseitige Helfen der Gastronomen hier im Stadtteil war immens groß und das stützt einen natürlich so ein bisschen, auch wenn unterm Strich natürlich trotzdem nicht genügend rauskommt. Wir selber sind ja dann auch aktiv geworden mit Olivia Jones zusammen, die große Aktion. Ich habe ein unglaublich viel Presse in Deutschland gehabt über meine Person, über verschiedene Faktoren, die in dieser Geschichte mit drin waren. Aber wie gesagt, die Leute sind einfach noch nicht bereit. Und für uns in Hamburg bedeutet das sowieso, uns fehlt die Menge, uns fehlen die Touristen, uns fehlen die Musicalbesucher, die Theaterbesucher, die Kreuzfahrtgäste. gerade hier in Kristiansen eine klassische Bar. Wir haben in der Woche sehr viele Besucher, sagen wir mal von Airbus und Lufthansa und den Werften und den großen Messen, die hier waren. Die sind ja alle nicht da. Und wir werden einfach unser Level nicht erreichen, nur mit den Hamburger Burgern. Und wir müssten ja eigentlich noch höhere Umsätze fahren als normal, um das Loch wieder aufzufüllen. Und das wird nicht funktionieren. Nirgendwo wird das funktionieren.
Musical-Besucher und Kreuzfahrttouristen und Bustouristen haben nicht immer so eine Wertschätzung erfahren. Glaubst du, dass sich das durch Corona jetzt ändert?
Naja, ich habe immer mal ein Problem, Leute als Touristen zu bezeichnen. Wenn ich zum Beispiel oder auch du, weißt du ja auch, nach New York fliegen, sind wir dann Touristen? Wenn ich nach Berlin fahre, dann will ich die Stadt erleben und dann bin ich nicht nur ein einfacher Tourist. Das klingt immer so abwertend. Leute, die für ein langes Wochenende nach Hamburg kommen, um hier eins von den Musicals zu besuchen. Wir sind Musical-Hauptstadt, fast, ich glaube, die drittgrößte der Welt. Dass die immer nur als Touristen so abzuglätten und zu sagen, Touristen. Jetzt werden sie alle mal merken, wie schlimm das ist, wenn die nicht da sind, die Touristen, die immer gewettert haben, hier, wir haben zu viele Touristen in Hamburg. Jetzt sind wir alle fertig, weil wir sie nicht haben. Und ich finde das ganz gefährlich. Das sind Hamburg-Besucher, das sind meine Gäste. Und ob die jetzt aus Hamburg sind oder aus Pinneberg oder aus Gelsenkirchen oder München oder Rom, ist mir doch sowas von flippen egal. Hauptsache, sie kommen uns besuchen.
Die Restaurants hatten zumindest die Möglichkeit, ihr Konzept umzustellen, indem sie auf Bringdienste gesetzt haben oder Abholservice. Was ist dir denn eingefallen bei einer Cocktailbar? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach deine Cocktails to go anbieten.
Nein, da haben wir gar keine Chance. Ich weiß, einige haben das versucht, haben das aber ganz schnell wieder eingestellt. Ein Cocktail, der, sagen wir mal, 8,50 Euro kostet, den in eine Flasche umzufüllen und dann mit dem Auto irgendwo hinzufahren, ist einmal ökologisch eine Katastrophe und da bleibt auch nichts bei übrig. Alleine der Mann, der den Cocktail machen muss und den ganzen Tag am Telefon sitzt und der den ausfahren muss, verschlingt schon so viel Geld. So viele Cocktails kannst du am Tag gar nicht wegbringen. Das lohnt sich nicht.
Alkohol wird aber nach wie vor oder vielleicht sogar noch mehr konsumiert als vorher, was man so hört. Also die Industrie im Alkoholbereich ist, glaube ich, recht zufrieden, oder?
Ja, ja, die gleichen auf jeden Fall über den Einzelhandel das aus, was, oder nicht ganz vielleicht, aber größtenteils aus, was in der Gastronomie verloren gegangen ist. Die Leute saufen zu Hause.
Schlimm. Neigst du denn auch dazu, Frust mit Alkohol zu bekämpfen oder hast du andere Mittel? Du hast gerade gesagt, du gehst viel spazieren.
Ja, nee, ich bin ja nun, ich darf das ja gar nicht sagen, aber ich trinke ja fast überhaupt gar keinen Alkohol. Ich habe zu Hause keinen Alkohol oder so gut wie nichts. Und ich glaube, ich habe gerade oder vor ein paar Tagen mal ausgerechnet, in diesen 8 Wochen habe ich insgesamt 3 Glas Bier getrunken und eine Flasche Rotwein, die ich dann aus meinen Beständen aufgemacht habe und hinterher festgestellt, hätte ich mal besser nicht gemacht, die kostet bei eBay gut 500 Euro, aber nun ist sie weg. nein, ich bin selbst eigentlich, ja, vielleicht ist das so, wer in der Schokoladenfabrik arbeitet, ist auch irgendwann keine Schokolade mehr. Und ich trinke nur noch professionell. Das heißt, wenn ich natürlich neue Artikel in den Laden bekomme, probiere ich die, aber ich trinke nicht. Ganz wenig.
Ich habe das ja schon angedeutet. Du bist großer Fußballfan, hast immer ein Auge auf den FC St. Pauli, aber auch auf den FC Schalke 04. Ja. Was hältst du denn nun von diesen ganzen Geisterspielen?
Ja, ich habe sie mir gar nicht angeguckt, weil ich finde es so komisch. Und das Einzige, was ich lustig finde, man hört mal, wie die Spieler auf dem Platz so am Rumschreien sind und sich gegenseitig anrufen und wie der Trainer an der Seitenlinie ausflippt. Wir müssen die Saison ja irgendwie zu Ende kriegen und dann sind diese Geisterspiele vielleicht auch für ein paar Leute ganz gut, dass die mal auf andere Gedanken kommen und sich das angucken. Ich bin nicht so ein richtiger Live-Fußball-Gucker, weil mich regt das viel zu doll auf und wer weiß, wie ich, der seit 41 Jahren Mitglied bei Schalke 04 ist, Der ist sowieso wie ein geprügelter Hund in den 41 Jahren. Der will auch seine Mannschaft mitunter gar nicht live sehen, sondern Augen zu und warten, bis der Kicker-Ticker kommt und so wie gestern wieder sagt, ach du Scheiße, 3-0, ich gehe jetzt ein Eis bei McDonald's essen oder so, ja.
Du bist im Schatten der St. Pauli-Kirche sozusagen. Sieghard Wilm ist auch immer mal wieder, der St. Pauli-Pastor ist auch immer mal wieder Gast. Bist du persönlich gläubiger geworden in dieser Zeit oder hast du den Glauben eher verloren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich gläubig bin. Ich glaube, dass ich nicht so wahnsinnig gläubig bin. Also ich unterstütze die St. Pauli-Kirche aus anderen Gründen, weil die Leute hilft, denen es nicht so gut geht wie mir oder anderen Leuten. Das finde ich toll, dass die Kirche sowas macht. Aber so mit der Religion habe ich immer noch so meine kleinen Probleme. Ja. Also ich bezeichne mich nicht unbedingt als großgottgläubig. Ich glaube auch nicht, dass da mal einer war, der das hier alles organisiert hat. Ich habe mal in der Schule gelernt, dass wir irgendwie vom Affen abstammen und nicht von Adam und Eva. Und da ist für mich schon das erste große Fragezeichen in dieser Welt.
Du hast viele Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff verlebt, hast fast alle Ecken der Welt gesehen. Die Kreuzfahrtbranche leidet sehr unter der Corona-Krise. Da geht gerade gar nichts mehr. Das ist ja eine Boombranche vorher gewesen. Und jetzt liegen alle Schiffe im Hafen. Wie siehst du das denn?
Sehr traurig, weil ich wäre im Juli mit der Queen Mary 2 wieder auf große Fahrt gegangen, hätte da wieder meine Lektorenbeiträge gemacht. Das ist abgesagt worden. Wir hoffen, dass wir vielleicht nächstes Jahr eine kriegen, wahrscheinlich aber nicht, weil die Pläne für nächstes Jahr bei denen eigentlich schon fertig sind. Also mein kleiner Urlaub ist damit beendet. Und ich habe gerade gelesen, letzte Woche, dass AIDA für 2021 schon so wahnsinnig viele Buchungen bekommen hat, dass ich glaube, diese Branche wird sich, wer übrig bleibt, erholen, weil die Leute, die dieses Jahr alle nicht fahren durften, natürlich nervös sind und nächstes Jahr fahren wollen. Es ist für mich die schönste Form des Urlaubs. Ich bin ein riesengroßer Fan, auch wenn Kreuzfahrtschiffe immer wieder geprügelt werden, obwohl auch das meiner Meinung nach sehr merkwürdig ist, wenn man mal ausrechnet, wir haben hier irgendwie 160 Kreuzfahrtschiffe, die im Jahr nach Hamburg kommen und das immer nur in den Sommermonaten, dann sieht man sie wieder gar nicht. Aber 7000 Containerschiffe, die hier rein und raus düdeln und die einen Scheiß drauf geben, ob sie nun saubes Öl fahren oder irgendwas, da kriegt kein Hahn nach. Aber die bringen uns dann ja die guten Speisen, die jeder braucht. Und es ist einfach viel populärer, auf Kreuzfahrtschiffen rumzutrampeln. Und ich glaube, dass die Kreuzfahrtschiffe, wenn man sich das mal ein bisschen verfolgt, die ersten und einzigen sind aus dieser gesamten Schifffahrtsbranche, die jetzt dabei sind, neue innovative Ideen zu machen, ihre Schiffe umzubauen, Gasschiffe zu bauen und Scrubber einzubauen. Frag mal nach, ob so eine große internationale Reederei wie Costco oder sowas auch mit ihren 400 Meter langen, 200.000 Tonnen großen Containerschiffen machen, die Weltmeere befahren. Großes Fragezeichen.
Großes Fragezeichen gibt es für viele Hamburger auch noch beim Thema Kölbrandbrücke, weil du den Hafen gerade ansprichst.
Ja.
Nun soll es einen Tunnel geben und die Pfeiler sollen stehen bleiben. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich habe noch überlegt, ob man dann vielleicht eine Fußgängerbrücke darunter hängt. Die kann man ja ein paar Meter höher hängen, damit die großen Schiffe darunter durchkommen. Aber irgendwie ist die Kölbrandbrücke so ein Markenzeichen von Hamburg. Ganz egal, wo man die Silhouette von Hamburg sieht, ob aus Sticker, Aufkleber, Tapete oder weiß der Geier was, da ist immer die Kölbrandbrücke drauf. Und es wäre schon komisch, wenn sie mit einmal weg ist. Und wenn das technisch machbar ist, dann sollen sie die Pfeiler stehen bleiben und vielleicht machen sie eine kleine Fußgängerbrücke, die sie ein bisschen höher hängen. Und dann ist das halt ein zweites riesengroßes Ausflugsziel wie die Elbphilharmonie, dass man da oben über einen kleinen Steg dann oben klettern kann oder so, ja. Oder eine Seilbahn. Ha, wäre auch eine gute Idee.
Das hatten wir ja schon, die Diskussion. Ja. Aber warten wir es mal ab, was die Leute sich da so einfallen lassen. Lieber Uwe, das war schwierige Inhalte, die wir besprochen haben. Trotzdem ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und sage Ahoi.
Ahoi, vielen Dank dir auch und bleib gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.